Schüler im Süden Deutschlands lernen am besten. Das ergibt die PISA-Nachfolgestudie, die heute vorgestellt wurde. Nach der neuen Vergleichsstudie der Bundesländer sind die Schüler in Bayern und Baden-Württemberg damit erneut die klaren Sieger der Untersuchung. Schlusslicht in fast allen getesteten Bereichen ist Bremen. Untersucht wurden die Leistungen in Deutsch und Englisch bei Schülern der Klasse 9. Dr. Bernd-Uwe Althaus ist der Bundesvorsitzende der katholischen Erziehergemeinschaft. Schönen guten Tag, Herr Althaus.
Schönen guten Tag.
Bayerns Schüler sind überall Spitze, Bremen das Schlusslicht. Wie kommt denn dieses Leistungsgefälle zwischen Nord und Süd zustande?
Für mich sind es zwei Begriffe, die ich kurz inhaltlich erklären würde. Das eine der Begriff Verlässlichkeit und im Kontrast dazu der Begriff Aktionismus. Was Schule, um erfolgreich zu sein, braucht, ist Verlässlichkeit. Verlässlichkeit in den sozialen Beziehungen, die Rolle der Eltern, die Rolle der Partner, seines die Kirchen, seines Sportvereine, andere an Bildung beteiligten Partner und natürlich sehr stark die klaren Schulstrukturen, die verlässlich sein müssen. Und hier haben wir nun mal in den Südländern durch die Entwicklung des gegliederten Schulsystems und dort, wo Veränderungen sein müssen, sind die gut begründet und sind gut kommuniziert und sind nicht einfach durch Wahlergebnisse und daraus resultierende Veränderungen bedingt. Im Gegensatz dazu Aktionismus, wo jedes Mal, und wir kriegen das ja im Moment in mehreren Bundesländern mit, nach Landtagswahlen dann neue Bildungsprogramme, neue Schulstrukturen eingeführt werden. Das ist genau das, was Schule nicht braucht, was junge Leute nicht brauchen, um erfolgreich zu lernen.
Einen solchen Anlass haben wir ganz aktuell in Nordrhein-Westfalen. Da gibt es eine neue Regierung. Rot-Grün konstituiert sich sozusagen gerade. Was würden Sie da dringend empfehlen, was die Bildungspolitik angeht?
Ich würde empfehlen, nicht an Strukturen zu ändern, sondern sich auf die innere Entwicklung der Schulen zu konzentrieren. Der Unterricht muss sich weiterentwickeln. Das zeigen uns auch internationale Vergleichsstudien, dass wir oft einen sehr traditionellen, sehr frontal orientierten Unterricht haben. Hier muss die Entwicklung ansetzen. Die empirischen Befunde sind dazu da, Ergebnisse zurückzumelden. Und das ist viel wichtiger, als neue Strukturen einzuführen, wie zum Beispiel die Diskussion über Gemeinschaftsschule und ähnliche Namen, die wir auch in anderen Bundesländern finden.
Was prägt die Bildungschancen und auch den Bildungserfolg in Deutschland auch? Also wenn wir jetzt mal die Herkunft zum Beispiel betrachten.
Ja, es sind sehr stark die soziale Herkunft und davon abgeleitete Bildungschancen und es sind sehr stark die Unterschiede zwischen den Bildungserfolgen von Mädchen und Jungen, die wir hier leider, muss ich dazu sagen, konstatieren müssen.
Herkunft ist das eine. Wie sieht das aus im Bereich der Migration?
Ja, im Bereich der Migration muss man sehr genau hingucken, weil wir mit einem Begriff ein sehr breites Spektrum umfassen. Wir haben Migrationsfamilien, wo inzwischen schon die zweite Generation von Eltern in Deutschland geboren ist oder in Deutschland lebt. Wir haben aber im Vergleich dazu auch Migrationshintergründe, die nach der politischen Wende 1990 entstanden sind, wo Familien sehr stark in der ersten Generation aus einer nicht demokratischen Vorzeit gekommen sind, insbesondere Polen, die ehemaligen Sowjetstaaten und dergleichen mehr. Und demzufolge ist die Antwort nicht ganz so einfach. Wir müssten an der Stelle differenzieren.
Und wie würden Sie da differenzieren, wenn wir jetzt mal Migrationshintergrund türkischer Kinder nehmen und zum Beispiel polnischer Kinder?
Ja, wenn ich bei den türkischen Kindern, wie Sie gefragt haben, zuerst beginnen würde, dann merken wir an den Familien, dass die mit einer großen Motivation nach Deutschland kommen, mit der Motivation des gesellschaftlichen Aufstiegs und das ist in Familien kommuniziert und so auch, wenn man sagen darf, vielleicht Corporate Identity zu sagen, wir wollen hier nach vorn kommen. Das merkt man, ich war selber viele Jahre Schulleiter einer Schule, wo wir mit Kindern aus Zuwanderungshintergrund der Ostländer zu tun hatten. Die kommen, die sind hochmotiviert mit einem hohen Erwartungsdruck der Eltern, jetzt hier erfolgreich zu sein. Dort ist auch ein großer Erwartungsdruck an die Schule, der von Eltern formuliert wird. Ihren Kindern die Bildung, die Erziehungsaufgaben zuteilwerden zu lassen, die sie brauchen, um dann erfolgreich zu sein. Und demgegenüber ist das leider an vielen Stellen in dem Bereich der türkischen Familien eben nicht zu merken. Das hat mit dieser Vorgeschichte zu tun, wo Familien eigentlich nicht nach Deutschland kamen, um hier auf Dauer zu leben und ihre weiteren Generationen in Deutschland aufwachsen und erfolgreich aufwachsen zu sehen, sondern die nach Deutschland kamen, um hier einen gewissen Wohlstand zu erreichen, mit dem sie dann in ihrem eigentlichen Heimatland in der Türkei zurück an die weitere familiäre Entwicklung gedacht haben. Und das ist natürlich eine Sache, die sich schrittweise natürlich durch die Eltern auf die Kinder ausgewirkt hat.
Heißt das, diese Familien vergessen möglicherweise auch, dass Wohlstand auch etwas mit der Bildung ihrer Kinder zu tun hat?
Ich würde es vielleicht auf die Vergangenheit beziehen, würde ich sagen, sie haben es vergessen und wir haben inzwischen noch an den Folgen zu arbeiten. Ich glaube, inzwischen ist das deutlich. Es ist der Wert von Bildung wieder deutlicher geworden, der in vielen Jahren, wo es darum ging, eine schnelle Beschäftigung zu kriegen und wie man so sagt, eine schnelle Markt zu machen, stand nicht die solide Ausbildung und die Bildung als Voraussetzung für einen soliden Lebensweg mit dem Umgang auch mit biografischen Brüchen. Industriebereiche sprechen zusammen, man muss sich umorientieren, muss vielleicht in späteren Jahren umlernen. Und das alles sind Dinge, die, glaube ich, in der Generation, über die wir eben im Bereich der Migrantensprachen nicht eine Rolle gespielt hat.
Gleiche Bildungschancen für alle, das war ja etwas, was die neuen Bildungsstandards in Deutschland sozusagen gewährleisten sollten. Wenn man die Zahlen ansieht, sieht das anders aus. Ein Kind aus der Oberschicht hat gegenüber einem Schüler aus einer Facharbeiterfamilie auch bei gleicher Intelligenz und Lernvermögen eine fast fünfmal so große Chance, ein Gymnasium zu besuchen. Bewähren sich bei diesem Ergebnis die neuen Bildungsstandards in Deutschland?
Die neuen Bildungsstandards können nur ein Schritt sein. Sie können ein Schritt sein, und das merken wir auch an den Studien, Vergleichbarkeit zwischen den Bildungsländern zu realisieren. Und dann kommt es sehr stark darauf an, was machen die Bundesländer aus den Bildungsstandards? Setzen Sie sie in Lehrpläne um? Setzen Sie sie in Lehrerbildung, das heißt Ausbildung und Fortbildung um? Wie wird also das, was mit den Standards geprägt ist, umgesetzt? Und hier muss ich sagen, habe ich durch meine eigene Arbeit sehr intensive Beziehungen auch, wo das erforscht wird und wo man leider sagen muss, oft sind die Bildungsstandards nicht in den Schulen, nicht in den Lehrerzimmern angekommen. Und hier ist eine große Anstrengung notwendig und auch eine intensive Betreuung dieser Aufgaben.
Was fordern Sie von der Bundesregierung?
Ich fordere von der Bundesregierung, dass sie sich bewusst ist, dass Unterrichts- und Schulentwicklung Kontinuität braucht, auch ein Stück weit Ruhe braucht, um die Aufgaben anzugehen. Ich fordere sehr stark eine Erhöhung der Investitionen im Sinne von Ausstattung, Lehr- und Lernmittel, aber auch im Sinne der Qualifikationen der Lehrerinnen und Lehrer.
Schüler im Süden Deutschlands sind die klaren Sieger der PISA-Nachfolgestudie. Schlusslicht in fast allen getesteten Bereichen ist Bremen. Über die heute veröffentlichte Studie habe ich gesprochen mit Dr. Bernd-Uwe Althaus, dem Bundesvorsitzenden der katholischen Erziehergemeinschaft. Herr Althaus, vielen Dank für das Gespräch.